Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen. Neue Episode. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Axel, hast du auch den Koalitionsvertrag gelesen?
Selbstverständlich habe ich ihn gelesen. Ist ja auch was Interessantes, das wir für uns hier im Podcast auch verwenden können. Und das tun wir auch heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist im Prinzip unser erster Teil oder der erste Viertel. Wollen wir uns ein bisschen mal über den neuen Koalitionsvertrag unterhalten. Wir haben uns den mal durchgelesen, mal einfach schauen, was steht da zu Gesundheit, zur Ernährung, zu Prävention, zu unserem Gesundheitssystem, was steht da drin, was hat die Koalition vor. Und dann, Jens, haben wir uns mal ein Thema rausgegriffen, das uns ein Hörer mitgeteilt hat oder darum gebeten hat, dass wir das mal machen. Und deshalb wollen wir auch mal über Allergien heute sprechen. Die Pollenflugzeit ist gerade wieder angebrochen. Viele, viele Sträucher, viele Bäume sprießen aus, haben Knospen und dementsprechend fliegen auch schon wieder die ersten Pollen und einige sind davon betroffen. Deshalb schauen wir heute da mal rein. Bevor wir da reingehen, aber erstmal über den Koalitionsvertrag mal ein bisschen plaudern. Du hast gefragt, ob ich ihn durchgelesen habe. Ja, habe ich. Natürlich nicht alle 146 Seiten, aber die interessanten für uns habe ich mir schon angeguckt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du auch was zu unserem Gesundheitssystem
gelesen? Also ganz ehrlich, ich habe ihn natürlich nicht komplett gelesen, aber ich habe mir so Teile mal reingezogen, die für uns relevant sind. Wie oft hast du denn das Wort Prävention und Ernährung und solche Dinge gefunden, die jetzt für uns relevant sind?
Genau, ich hatte es dir ja geschrieben, ne? Wir haben mal ein bisschen korrespondiert vorher und ja, ich habe mal genau geguckt, Prävention kommt, glaube ich, als Wort, so als Einzelwort, glaube ich, 5-mal im ganzen Koalitionsvertrag vor und das Thema Ernährung auch nur als ganzes Wort, ich glaube, 8-mal im ganzen Koalitionsvertrag. Das ist ein Statement. Ernährung, Prävention, Gesundheit steht nicht an erster Stelle.
Ja, weil das hatten wir auch im Vorspann dieser Episode schon diskutiert, weil natürlich muss man ja ganz klar sagen, wir brauchen Wachstum, wenn wir so in diesem Wirtschaftssystem weitermachen wollen. Alle Sicherungssysteme sind darauf aufgebaut. Wir haben jetzt 3 Jahre mehr oder weniger 0% oder sogar Rezession. Und jetzt das Gesundheitswesen auf Prävention umzukrempeln, wäre ja, ich will nicht sagen Selbstmord, aber es wird ja dazu führen, dass du mindestens mal durch ein Tal gehst von mehreren Jahren, wo sich das ganze System komplett ummodulieren müsste. Ja, weil wir natürlich mit der Krankheit das Geld verdienen. Ja, damit wird da Reibach gemacht, damit werden die Aktienkurse gefahren und hochgefahren. Und das spielt sich eben auf dem Nährboden der Krankheit ab und nicht auf dem der Gesundheit. Und haben wir auch schon mehrfach in den Episoden diskutiert, dass wir uns da nicht auf die Politik verlassen dürfen, sondern wir müssen die Gesundheit selber in die Hand nehmen. Da werden wir auch noch 5 weitere Legislaturperioden warten können. Das wird nicht passieren. Ja, dafür ist das Thema Geld im Hintergrund einfach zu mächtig. Und ja, und deshalb hört fleißig unsere Episoden, ja, also nehmt die Gesundheit selber in die Hand, Baustein für Baustein. Wir haben jetzt mittlerweile über 90 Episoden gemacht, viele Themen haben wir angesprochen und allein wenn man diese ganzen Puzzleteile, also wir wollen das ja noch einige Jährchen machen, Axel, wenn man diese ganzen Puzzleteile mal irgendwann zusammenlegt, ja, und das wie so ein Präventionsprogramm bei sich selbst zu Hause dann ablaufen lässt, dann kann man vieles richtig machen. Ich sage in meinen Seminaren ja immer, wenn man die Regler, die jetzt sozusagen noch im Minus sind, wenn man die alle so nach und nach Richtung Plus schiebt, ja, dann kommt am Ende Gesundheit dabei raus, wenn man salutogenetisches Denken hat.
Ja, das ist richtig. Und aber um mal einen Satz nur so zur Prävention zu zitieren aus dem Koalitionsvertrag, dort steht: Krankheitsvermeidung, Gesundheitsförderung und Prävention spielen für uns eine wichtige Rolle.
Also das ganze Pamphlet ist durchsetzt von Absichtserklärungen, von, man könnte jetzt auch ein bisschen gehässig sagen, bla bla bla, weil Konkretes steht da ja nicht drin. Da steht ja nicht drin, wir werden machen, sondern wir wollen es tun. Ich habe gestern mal zu später Stunde noch so ein Interview, ich glaube, es war von Herrn Klingbeil gehört, der sagte ja, es steht ja ganz bewusst dort, wir wollen, weil wir müssen ja erstmal gucken, ob das alles finanzierbar ist.
Genau, und das ist ein gutes Stichwort, das du da gibst, die Finanzierung, also einmal die Finanzierung und einmal gucken, ja, also unter dem, über dem Kapitelüberschrift Gesundheit und Pflege, da steht dann halt sowas drin wie, wir wollen, dass die Kommission die gesundheitspolitischen Vorhaben dieses Koalitionsvertrags in der Gesamtwirkung betrachtet und bis zum Frühjahr 2027 Ableitungen trifft und konkrete weitere Maßnahmen vorschlägt. Wenn ich das so lese, Jens, dann passiert jetzt 2 Jahre lang erstmal gar nichts. Wir haben jetzt Frühjahr 2025.
Also man könnte auch sagen, man muss sich jetzt erstmal 2 Jahre warm laufen, um die ganzen Statistiken zu verstehen, die unsere Behörden ja alle schon seit, ich weiß nicht, 50 Jahren erheben. Und wenn wir das dann irgendwann mal verstanden haben, dann fangen wir an, es zu verändern. Aber nach 2,5 Jahren fangen wir auch schon wieder an, uns auf die nächste Wahl vorzubereiten. Also ja, man kann vermuten, und das habe ich ja auch vor der Wahl schon vermutet, dass da jetzt ganz große Sprüche natürlich vorher gemacht werden und am Ende wird es letztendlich ein Reformchen. Ja, hier und da wird an den Ecken gefeilt. Die ganz große Wende, wie es immer vorher hieß, werden wir nicht bekommen, ist nicht zu erwarten, habe ich auch vorher nicht erwartet. Und spannend war es natürlich auch im Bereich der Steuern, ja, was da so alles passiert. Die einen haben ja gesagt, Steuern senken, die anderen haben gesagt, wir müssen Steuern hier und da erhöhen. Jetzt kommt ja scheinbar so gut wie nichts dabei raus. Ja? Also so ein bisschen Unternehmenssteuer, aber auch erst 2027. Das heißt, jeder, der jetzt ein großes Unternehmen hat und überlegt, machen wir jetzt hier in Deutschland weiter oder gehen wir nach China oder nach, was weiß ich, in die USA. Die müssen jetzt erstmal wieder 2 Jahre warten, bis sie sich warm gespielt haben und bis der Motor ein bisschen läuft und ein paar Ideen dabei rauskommen. Und naja, wie gesagt, Statistiken sind alle da. Man könnte morgen anfangen, sich schlau zu machen, sich kundig zu machen, Konzepte zu entwickeln. Und das muss ja nicht 2 Jahre dauern. Das kann ja auch in 2, 3 Monaten der Fall sein. Wir müssen ja ich bin ja auch seit 25 Jahren selbstständig, wir müssen uns ja auch permanent neu erfinden. Ja? Wir müssen ja auch immer wieder uns anpassen, immer wieder mal hier und da neue Konzepte, neue Produkte entwickeln. Und ja, das sollte sich die Bundesregierung jetzt natürlich auch überlegen. Und zwar schnell.
Ja, aber du weißt, wie es ist bei Veränderungen. Veränderungen tun auch immer weh.
Ja.
Und ich glaube, da scheut man sich vor. Natürlich auch, wie du sagst, ne, jetzt wird 2 Jahre, bla bla, hast du es eben genannt. Ich würde es genauso ausdrücken. 2 Jahre wird jetzt wieder mal geguckt, getan, gemacht. Und dann wird sich wieder auf die nächste Wahl vorbereitet. Und dann kommt am Ende dabei wieder nichts raus. Man ist wieder nicht in den Schmerz gegangen. Man ist nicht in die Veränderung gegangen. Und es läuft halt irgendwie so weiter, habe ich das Gefühl. Zumal man jetzt auch diesen Sonderfonds aufgelegt hat von 500 Milliarden. Und da denke ich mal auch noch ein Zitat aus dem, weil wir eben bei den Kosten waren und bei den Finanzen waren, noch ein Thema dazu. Da geht es um die Krankenhausreform, die der Herr Lauterbach noch auf den Weg gebracht hat. Die soll jetzt.
Ach übrigens, Herr Lauterbach, der ist gar nicht mehr dabei.
Ja, genau, der wird gar nicht mehr dabei sein.
Der tritt heute zum letzten Mal bei Herrn Lanz auf. Er darf heute Abend noch mal ein bisschen Corona-Aufarbeitung machen. Ich habe das nämlich gerade bei Instagram gepostet, dass kritische Köpfe wieder mal unerwünscht sind in der Sendung.
Obwohl ich irgendwo gelesen habe im Koalitionsvertrag, dass es doch eine Aufarbeitung geben soll und eine Kommission geben soll, die das aufarbeiten soll. Und da muss man halt mal gucken, ob es dann wirklich dazu kommt.
Ja, wenn das die gleichen Leute sind, die auch diesen ganzen Mainstream befördert haben oder da mitgelaufen sind und am Ende Bundesverdienstkreuze bekommen haben, dann habe ich da auch nicht viel Hoffnung, dass da was Vernünftiges bei rauskommt.
Genau.
Weil nämlich die Industrie ja, gerade alles umstellt. Wir werden alles auf mRNA-Basis bekommen. Wir werden alle Impfungen auf mRNA-Basis haben in wenigen Jahren. Vielleicht geht es auch noch viel schneller, weil man nämlich diese Technologie einfach viel schneller anpassen kann. Und wir machen uns im Moment über das ganze Nebenwirkungsspektrum, das kann man ähnlich mit Pflanzenschutzgiften, ist die gleiche Story. Ja, wir ballern das alles erstmal auf die Felder und 20 Jahre später gucken wir, was macht das Zeug eigentlich in unserem Körper und wie viel pinkeln wir eigentlich aus von Glyphosat. Und dann kommt so eine WHO auch auf die Idee, das ist vielleicht sogar krebserregend und wir machen trotzdem so weiter.
Wir machen trotzdem
Ja.
weiter und enthalten uns in der entscheidenden Sitzung im Europäischen Parlament, enthalten wir uns der Stimme und verkaufen das auch noch darin, ja, wir haben ja nicht zugestimmt. Ja,
Genau, so
also.
stand es dann auf der Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ja.
Und es ist, wie du sagst, je nachdem, wer dann jetzt in dieser Kommission sitzt, aber hier nochmal ich habe es gefunden gerade, und zwar, es gibt ein Kapitel, das nennt sich Auswirkungen der Corona-Pandemie, und da steht drauf, wir stärken hierzu Versorgung und Forschung. Wir werden die Corona-Pandemie umfassend im Rahmen einer NKT-Kommission aufarbeiten, insbesondere um daraus Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse abzuleiten. Das bleibt abzuwarten, was dabei rauskommt.
Ja, viel
Und
interessanter in dem Zusammenhang ist, was im Mai passieren wird. Denn im Mai haben wir die große Sitzung der WHO, wo ja dieser WHO-Pandemievertrag möglicherweise ratifiziert wird. Ja, und wenn das passiert, dann habe ich echt Bauchschmerzen. Ja, es geht im Kern darum, Axel, dass im Fall einer Pandemie, wenn also die WHO eine Infektionswelle als Pandemie definiert, und dann müssen die Staaten sich sozusagen unterordnen. Das heißt, wir verlieren dann praktisch unsere Grundrechte.
ja, das meinte ich, die WHO bekommt weitreichende Rechte, genau, da der Begriff fehlte mir eben, bekommt weitreichende Rechte, die sie auch dann im Sinne eines Staates halt, eines Weltstaates durchsetzen kann halt, ne? Und das ist
Und wenn du jetzt mal im Freundeskreis so rumfragst, weil das hat ja nun mal extreme Auswirkungen auf unsere Freiheit und auf unsere freiheitliche Entscheidungsfähigkeit, dann weiß das niemand, was da im Hintergrund gespielt wird. Das weiß keiner.
Ja, genau, das wird der Bevölkerung, das wird den Bürgern und Bürgerinnen natürlich auch nicht gesagt, ne? Also
Und
ist
dadurch, dass Trump und Milei und noch ein paar andere haben sich ja jetzt mehr oder weniger aus der WHO rausgekündigt, haben die jetzt ein Riesendefizit. Ja, und deswegen sind sie auch bei Herrn Lauterbach nochmal aufgelaufen. Herr Lauterbach hat gleich mal einen Scheck von 2 Millionen überreicht, ja, um so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein, damit die WHO auch so weitermachen kann. Also, was da, Axel, für Gelder abfließen, die wir alle erwirtschaften, ja, also ich bin auch der Meinung, man müsste mal wirklich einen ganz großen Kassensturz machen, ja. Wer überall die Hand aufmacht und wer überhaupt nicht zum Bruttosozialprodukt beiträgt, wer also überhaupt keine Wertschöpfung betreibt, sondern einfach nur von Steuergeldern lebt.
Das ist unglaublich, aber wer weiß, wie das bei der WHO ausgeht. 600 Millionen scheinen wohl zu fehlen pro Jahr jetzt. Und ich habe gelesen, dass auch schon Mitarbeiter entlassen werden, weil man sich das nicht mehr leisten kann. Man wird sehen, wo es hinführt. Aber das soll es, denke ich mal, zum Koalitionsvertrag, so zur Einleitung ein bisschen Plauderei gewesen sein. Lass uns jetzt mal den Bogen spannen zu Allergien. Wir haben gerade gesagt, die Pollenflugzeit fängt wieder an. Und ja, immer mehr Menschen scheinen darauf auf harmlose Umwelteinflüsse wie Pollenflug, wie Tierhaare, Hausstaub, scheinen Leute zu reagieren. Und plötzlich wird sowas halt manchmal sogar zur lebensgefährlichen Bedrohung. Und wir wollen heute mal einfach schauen, warum ist das so? Wie kommt es zu den Allergien? Wie werden die diagnostiziert? Was kann man gegen tun? Und das diskutieren wir einfach mal ein bisschen. Jens, lass uns mal einsteigen. Wie kommt es eigentlich zu so einer Allergie? Ich hatte ja gerade gesagt, eigentlich harmlose Umwelteinflüsse, Pollen, die fliegen halt jetzt hier so rum, Hausstaub auch, Tierhaare, die findet man überall. Wie kommt es, dass es plötzlich zur Bedrohung wird?
Ja, bei mir ist es, mein Haus ist voll von Tierhaaren. Also ich muss alle 2, 3 Tage muss ich putzen, weil ich eine Katze habe, die ständig die Treppe rauf und runter sprintet und sich gerade wieder häutet, ne, das Sommerfell anlegt. Ja, und da kannst du echt ständig mit einem Staubsauger hinterherlaufen. Also das ist praktisch unmöglich, sich davor zu schützen. Ja, was soll ich damit sagen? Das sind im Prinzip sind das alles harmlose Allergene. Ja, also Substanzen, auf die wir reagieren können, mit einer Immunreaktion nennt man eben Allergene. Ja? Und darauf haben wir bestimmte Immunmechanismen, die da entsprechend darauf reagieren, je nachdem, welches Allergen das ist. Und Allergene sind ganz vielfältig. Wir kennen vielleicht vordergründig die Nahrungsmittelallergene. Da gibt es ja reihenweise allergische Proteine, denn unser Immunsystem funktioniert ja so ein bisschen wie so ein Barcode-Scanner, ja. Denn unser Immunsystem muss ja zwischen Freund und Feind unterscheiden. Und damit es zwischen Freund und Feind unterscheiden kann, werden diese Immunzellen unterschiedlicher Art werden dementsprechend geschult. So werden zum Beispiel die T-Lymphozyten im Thymus geschult, nicht körpereigenes Gewebe anzugreifen, weil sonst hätten wir ja andauernd eine Autoimmunreaktion. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich, wenn man in die Statistiken schaut, ein Wachstum an Autoimmunerkrankungen, sind inzwischen so zwischen 80 bis 100 verschiedene Autoimmunerkrankungen definiert, die, und 100% entschlüsselt ist das Thema Autoimmunität immer noch nicht, die eben alle zusammenfassend erklärt werden können als Interpretationsfehler sozusagen. Ja, so unser Immunsystem kann an der Stelle eben nicht zwischen körpereigenen Oberflächen und einer Oberfläche von einem Allergen unterscheiden und greift dieses jetzt auch teilweise eben harmloses Allergen dann blöderweise an und verursacht bestimmte Symptome, die dann die Leute natürlich merken. Mich eingeschlossen, weil ich bin Birkenpollenallergiker, ne? Die haben jetzt gerade ihren Peak. So Mitte April, die sind manchmal 2 Wochen früher, manchmal 2 Wochen später. Letztes Jahr war richtig scheiße, weil letztes Jahr war der Peak bei unserem ersten Mädenspiel, Mädenspiel Tennis, ja, unser erstes Meisterschaftsspiel im Mai. Und das Problem ist, dass dann die Augenränder sind so entzündet, dass wenn du dich 2 Meter bewegst, sofort Tränenfluss hast. Und wenn du Tränenfluss auf eine Kontaktlinse hast, dann siehst du den Ball nicht mehr. So, also läufst du da mit irgendwelchen Taschentüchern rum, ja. Musst du immer die Augen trocknen und spätestens nach dem vierten Ball siehst du ihn nicht mehr. Ja, und dann machst du irgendeinen Scheiß. Und das ist heute oder dieses Jahr glücklicherweise früher. Ja, das hat sehr früh angefangen. Von daher werde ich dieses Jahr wahrscheinlich Glück haben und Anfang Mai ist die ganze Pest vorbei. Aber vielleicht nochmal zu dem Punkt, was gibt es eigentlich für Allergene? Also Umweltallergene, das können dann Gräser sein, Pollen sein. Gräser ja eher so Richtung Sommer. Pollen jetzt, ja, beginnen schon im Januar teilweise und dann bis jetzt in den April, Mai hinein. Die Birken sind ja schon fast am Ende jetzt der Fahnenstange. Vorher waren Hasel, Erle, Pappel, Weide, Esche, Hainbuche und so weiter. Ja, Birke, Ulme ist jetzt auch gerade. Buche, all diese ganzen Baumpollen sind jetzt gerade sehr stark aktiv.
Ja, kurz als Zwischeneinwurf für die Pollen, das werden wir verlinken. Es gibt einen Pollenflugkalender, da ist abgebildet halt, welche Pollen zu welcher Zeit gerade ihre Höhepunkte haben, wann es losgeht und wann es auch wieder ein bisschen weniger oder wann es sich abschwächt. Das werden wir alles verlinken, gerade was der Jens angesprochen hat, die ganzen Bäume, die jetzt gerade blühen, die werden wir da und Sträucher, die sind da vermerkt, das werden wir verlinken für diejenigen, die betroffen sind und die das auch interessiert.
Genau, dann haben wir das Riesenfeld der Nahrungsmittelantigene oder Allergene. Da könnten wir jetzt noch mal eine eigene Podcast-Sendung draus machen, weil das eben sehr zeitfüllend ist. Ist auch immer wieder großes Thema bei mir in den Seminaren. Dann haben wir die Giftallergien. Muss ich vorstellen, der Mensch hat ja nicht in Köln gelebt, sondern irgendwann mal in der Wildnis groß geworden. Und dort gab es eben auch bestimmte Gifte in Lebensmitteln oder eben auch, wenn man an Schlangen zum Beispiel denkt oder Bienen, Insekten, die bestimmte Gifte aussondern, wenn sie uns auf der Haut stechen. Na, dann haben wir da bestimmte Reaktionen auf der Haut oder eben systemische Effekte, die sich dann verteilen im Körper. Das kann ja bis hin zu einem anaphylaktischen Schock sich ausarten, das ganze Thema. Und dann haben wir natürlich heute auch neue Allergien, die unsere Vorfahren in der Steinzeit noch nicht kannten, wie zum Beispiel Medikamentenallergien, also allergische Reaktionen auf zum Beispiel Penicillin. Dann haben wir heute Kontaktallergien mit Substanzen, die auch vor 80, 100, 150 Jahren noch nicht bekannt waren. Nickelallergie oder irgendwelche Metalle, die wir entweder in die Haut oder außerhalb auf der Haut tragen, also in die Haut eingebracht haben. Und ja, zum Beispiel auch verschiedene Metalle, die auch in der Zahnorthopädie genutzt werden. Ja, wenn man zum Beispiel hier an die Retainer denkt, bei einer Zahnkorrektur, dann werden immer so Retainer verklebt, damit die Zähne nicht mehr weiter auseinandergehen können. Und da ist dann beispielsweise auch Nickel enthalten. So, und wenn jetzt in diesem sauren Milieu des Mund-Rachen-Raums, ne, diese Säure dann was mit den Oberflächen macht und irgendwann sich auch Ionen abspalten können, dann klar, dann landen die natürlich in unserem Magen-Darm-Trakt und dann kann das potenzielle Allergene sein. Denn wie ja viele auch wissen, wir haben einen Großteil des Immunsystems im Darm. Und das darmassoziierte Immunsystem ist ähnlich organisiert wie in anderen Grenzflächen, in der Lunge oder im Nasenrachenraum. Und die kommunizieren ja auch miteinander. So kann eben auch die ein oder andere allergische Reaktion aus dem Darm sozusagen mal springen in andere Gebiete. Und naja, wenn man es jetzt ganz vereinfacht ausdrücken will, es kommt ein Allergen in die Nähe des Körpers und unser Immunsystem holt die rote Flagge raus und sagt Alarm, ja, wir müssen hier was tun, wir müssen die Population hochfahren, so wie wir das gerade bei uns im Militär auch machen, ja, dass wir da die entsprechenden Mittel bereitstellen, um das Militär wieder hochzufahren. Stellt sich dann am Ende die Frage, wer, dann haben wir ganz viele Waffen, aber wir haben niemanden, der die Waffen bedient. Und das Immunsystem ist da ein bisschen besser aufgestellt. Das hat nämlich die Waffen direkt in sich, ja.
Ja, aber es wird auch geschwächt. Ich will noch gerade was ergänzen. Also bei der Kontaktallergie, da haben wir, glaube ich, eine Gruppe noch vergessen. Und zwar die ganzen Cremes, die ganzen Shampoos, die ganzen Duschgels, Parfum, Seifen, Lippenstift, Haushaltsreiniger. All das sind auch potenzielle Auslöser für Allergien. Wenn man da denkt, du hast jetzt gerade gesagt, halt, ne, was in den Darm, in den Darm verstoffwechselt wird. Die Haut ist ja die größte Barriere von uns, die größte Barriere nach
Ja, aber
draußen
Axel ist
halt.
jetzt keine neue Gruppe, sondern es ist auch eine Kontaktallergie
Genau,
letztendlich,
es ist
ne? Weil
keine neue Gruppe, aber die Stoffe haben wir halt einfach vergessen oder als noch ergänzt, weil über die Haut wird auch viel aufgenommen. Das geht dann auch durch den Darm. Und dementsprechend sehen wir heute auch gerade ganz, ganz viele Hautausschläge und, ne?
ja, letztendlich alles, man muss einfach nur mal auf die Verpackung schauen oder sich diese entsprechende Apps, die entsprechende App mal runterladen, ja, die das alles screenen kann.
ToxFox, die werde ich auch verlinken. Es gibt noch eine zweite App, CodeCheck. Die beiden ToxFox und CodeCheck, die sind wirklich gut.
Naja, und diese Inhaltsstoffe sind letztendlich genauso wie Nickel ein Allergen, ja. Und je nachdem, wenn man eben mehr von diesen Substanzen in einem Produkt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Grenzregion wie die Haut mit seinem Säureschutzmantel, mit der Schleimhaut und mit diesem Mikrobiom, mit dem Hautmikrobiom, wird dadurch natürlich belastet. Und umso mehr das ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Immunsystem da an der Stelle mal reagiert. Zu den Umweltallergenen gehören natürlich auch noch ganz viele umweltmedizinische Allergene. Denn das sind ja nicht nur Gräser und Pollen, das könnten auch Feinstaub sein aus dem Straßenverkehr oder andere flüchtige Substanzen, die wir inhalieren und die letztendlich dann auf der Lungenbarriere landen und dort auch wieder das Immunsystem triggern können. Und da sind wir vielleicht auch schon bei dem Punkt. Denn so ein Allergen ist ja erstmal nichts Schlimmes, wenn es jetzt zum Beispiel eine Birkenpolle ist. Wir haben gerade über die harmlosen, nicht giftigen Substanzen gesprochen. Aber wie heißt es so schön? Die Dosis macht am Ende das Gift. Und wir haben nun mal leider in den letzten 200 Jahren seit Beginn der industriellen Revolution dafür gesorgt, dass immer mehr dieser Allergene auf den Plan gerufen wurden. Und durch die Menge an unterschiedlichsten Allergenen, ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt, weiß unser Immunsystem eigentlich gar nicht mehr, wo er als erstes hinrennen soll. Es hat also heute unfassbar viele Aufgaben mit synthetischen Allergenen, die unser Immunsystem überhaupt nicht kennt und sofort eben auch mit einer gewissen Abwehrreaktion reagieren muss. Und wir haben in den letzten 200 Jahren so viele neue Stoffe in unsere Lebenswelten integriert. Du hast es gerade erwähnt, die ganzen Cremes und so weiter. Aber unser Immunsystem hat sich evolutionär nicht weiterentwickelt. Das heißt, es reagiert immer noch mit den alten Waffen, ja, gegen eine völlig veränderte Lage, was sozusagen den Feind anbelangt, der einfach deutlich diverser geworden ist. Und was wir natürlich uns selbst geschaffen haben, ja, das ist menschengemacht, ne? Das ist das Problem des modernen Lebensstils. Das fällt uns halt immer hier und da mal auf die Füße.
Und wir haben es auch schon oft in unseren Folgen erwähnt, in unseren Episoden. Ihr könnt da nochmal nachhören. Wir hatten mal im Thema Glyphosat, da hatten wir auch mal einen Professor bei uns hier zu Gast, wo wir auch gesagt haben, dass wir heutzutage 140.000 Stoffe, die wir künstlich hergestellt haben, mit dem unser Körper umgehen muss, die in Lebensmitteln, die in Kosmetik, die überall in der Umwelt sind. Und das ist das, was genau was du sagst. Da kann unser Körper eigentlich nicht mehr mit umgehen. Wie soll er 140.000 verschiedene Stoffe unterscheiden und die in der Wechselwirkung auch noch irgendwo zusammenkriegen? Und da ist, wie du sagst, da weiß das Immunsystem dann auch nicht mehr ein noch aus halt. Und dann reagiert es halt mit solchen Allergien. Und das ist zunehmend immer mehr.
Ja, und wir injizieren uns ja auch die Allergene. Ne? Das machen wir ja ganz bewusst. Also ich habe heute zum Beispiel bei Instagram mal gepostet, wie die Impfstoffindustrie sich entwickelt hat und wie viele Impfungen wir uns heute injizieren, ja, von denen unsere Vorfahren, oder man muss gar nicht so weit gehen, braucht einfach nur 100 Jahre zurückgehen, davon noch nichts kannten. Und wir haben das ja schon ein paar Mal thematisiert. Du hast eben in solchen Mitteln auch be bestimmte Wirkverstärker, Substanzen, also die unser Immunsystem nicht kennt. Und naja, wenn das jetzt hier und da mal passiert und wir sind in der Lage, das dann auch gut zu entgiften, dann ist es sicherlich kein Problem. Wir bleiben gesund. Das Problem wird eben nur dann, wenn es immer mehr Substanzen werden und wir unser Immunsystem praktisch irritieren. Ja? Ich will das Wort mal benutzen. Und ich erkläre es meinen Kunden immer so. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100% Immunsystem und das hat jetzt eben nicht nur mit dem Virus zu tun und nicht nur mit dem Bakterium zu tun, sondern eben auch noch mit 27 anderen Baustellen. So, das heißt, diese 100% aller Immunzellen, die müssen sich jetzt verteilen auf 27 Baustellen. Bedeutet natürlich, dass alle Baustellen mehr oder weniger mehr schlecht als recht bedient werden. Ja. Das kann man vielleicht vergleichen mit einem Handwerker, der einfach zu viele Aufträge angenommen hat und nicht mehr weiß, wo er als erstes hinrennen soll, weil er ja einfach auch zu wenig Handwerker für zu viele Baustellen hat. Ja.
Ja, also was ich ganz, ganz interessant finde, Jens, du hast es gerade gesagt, wir injizieren uns ja auch quasi die Allergien so, in Anführungszeichen. Ich habe was Interessantes gelesen und das muss ich ein bisschen schmunzeln, denn es gibt eine Kix-Studie des Robert-Koch-Instituts und die weisen darauf hin, so steht es in der Studie drin, dass ungeimpfte Kinder seltener von Allergien betroffen sind. Also das ist schon irgendwie kurios,
Ja,
finde ich,
das ist
dass,
bekannt, ja klar.
ja, das ist bekannt, aber dass das Robert-Koch-Institut halt das so quasi empfiehlt oder darauf hinweist. Aber bei unserem Lieblingsthema Corona-Aufarbeitung, Impfungen, wie du es gerade sagtest. Wir injizieren uns die Allergien, wir injizieren uns im Prinzip ja auch die Krankheiten dadurch, dass es da eine ganz andere Argumentation gab halt, ne? So, es ist schon interessant. Aber gut.
Ja, das ist ja bei den neuen Impfstoffen, bei diesen mRNA-Impfstoffen auch so, dass da eine Lipid-Substanz ja mit reingespritzt wird, als Hülle sozusagen, weil sonst wird das Immunsystem ja diese mRNA sofort abbauen, deswegen muss sie ja geschützt werden. Und diese Nanopartikel, die hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben, ja. Die sind noch nie in unserem Körper gewesen und deswegen darf man sich auch nicht wundern, wenn man dann. Naja, und ich habe heute gesehen, da war so wieder so eine Long-Covid-Kommission, die darüber jetzt diskutieren, ob man Long-Covid jetzt noch mit mehr Geld unterstützt. Aber was nie diskutiert wird, ist, wo kommt das Long-Covid denn jetzt her? Ja? Ist das Long-Covid jetzt induziert durch die Infektion oder durch die Impfung? Und da wird ja mehr oder weniger immer noch behauptet, das wäre jetzt hauptsächlich durch die Infektion der Fall. Aber man muss immer dabei berücksichtigen, wir haben eine sogenannte First Line of Defense, eine erste Abwehrlinie. So, und wenn wir uns das injizieren, dann umgehen wir ja diese First Line of Defense. Wenn aber ein Virus auf uns zutrifft, dann haben wir diese First Line of Defense, die reagiert auch in Form einer Erkältung oder einer Infekt, um dafür zu sorgen, dass dieses Virus erst gar nicht zu tief in Körperregionen eindringt. Und das umgehen wir ja natürlich mit so einer Impfung. Ja, weil wir das dann direkt injizieren. Das ist ähnlich vergleichbar wie du nimmst Eisen oral auf oder du injizierst Eisen über eine Infusion. Ja, das heißt, in dem Moment, wo du es infundierst, kann dein Darm nicht mehr entscheiden, was in die Toilettenschüssel geht und was ins Körperinnere übertragen wird. Ja, denn wir haben Transportsysteme im Darm, die sagen, okay, zu viel Eisen tut mir jetzt nicht gut, ich nehme Eisen. Ionen jetzt nicht auf und dann landen sie in der Toilettenschüssel und wir haben uns eben nicht negativ beeinflusst. Und das umgehst du natürlich dann. Gleiche Prinzip. Damit will ich nicht sagen, dass Infusionen Schwachsinn werden. Natürlich braucht man die auch manchmal und sogar sehr häufig. Ich war jetzt im Frühjahr selber wieder bei Infusionen. Aber das ist ja das Gute am Darm, dass der Darm letztendlich einen Großteil des Immunsystems beherbergt und hier immer noch entscheiden kann, okay, was lassen wir durch und was lassen wir in die Toilettenschüssel laufen. Und das vermeiden wir dadurch natürlich. Also dann in dem Moment, wo es injiziert ist, verteilt sich es im Körper und dann, ja, dann entscheidet der liebe Gott, ja.
Ja, bevor wir jetzt mal dazu kommen, wie man denn so eine Allergie auch behandeln kann, wenn es einen dann mal erwischt hat, würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen. Jens, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, Auslöser können verschiedene Stoffe sein, können Gifte sein, können Pollen sein. Aber was man auch nicht vergessen darf, das haben wir noch nicht erwähnt, dass auch die Allergie und die Psyche in Wechselwirkung stehen. Wir haben ganz oft mal in unseren Podcasts auch schon über Stress, psychischen Stress gesprochen. Und das sind natürlich auch Trigger, die so eine Allergie dann auch verstärken können. Und die psychischen Belastungen werden auch immer höher, die Anforderungen werden immer größer in unserer modernen Welt. Und das bedingt natürlich auch, dass Allergien sich auch verfestigen können.
Ja, ich habe letzte Woche irgendwo auf T-Online oder so einen Bericht gelesen, dass ich glaube, 30% sind massiv stressbelastet gerade in der Gesellschaft. Über 30%. Irgendeine neue Studie, ich habe es nur kurz überflogen, ich habe das auch nicht mehr parat, aber das hat mich doch schon echt überrascht, dass die Zahl jetzt so, es ist praktisch ein Drittel der gesamten Belegschaft, ja. Und ich bin jetzt Freelancer beziehungsweise in einem kleinen Unternehmen, aber du bist ja in einem großen Unternehmen. Wie sieht es denn bei euch in so einem großen Unternehmen aus?
Genauso, genauso. Also die 30%, die kann ich jetzt nicht belegen, aber gefühlt würde ich sie unterschreiben.
Ja, und die Psyche spielt ja insofern damit rein, weil wir haben ja bestimmte Stressachsen. Diese Stressachsen sorgen dafür, dass bestimmte Systeme im Körper bevorzugt werden und andere wiederum werden vernachlässigt. Weil es kann nicht alles gleichzeitig hochfahren. Also wenn man im akuten Stress ist, ja, wir nennen das in der Fachsprache dann Flight-Fight-Behavior, also ein Verhalten, was jetzt notwendig ist, um aus einer bedrohlichen Situation schnell herauszukommen. Das war früher dann häufig mit Bewegung assoziiert. Ja, also mit anderen Worten, man musste die Beine in die Hand nehmen und dann losrennen, bis man irgendwie die Böschung oder einen Baum oder irgendwas erwischt hat, um dem natürlichen Feind sozusagen zu entgehen. Und die Stressoren sind heute andere geworden. Sie wirken chronisch, sie wirken permanent. Wir haben heute, ich weiß nicht, 250 Kanäle, die jeden Tag auf uns einströmen, die natürlich gleich morgens zum Kaffee um 7:30 Uhr gleich alle mit irgendwelchen Wahnsinns-Headlines daherkommen. Ja, es ist immer ständig irgendwo Drama. Und ich behaupte mal, dass meine Mutter und mein Vater, als die so alt waren, wie wir, dass die das überhaupt noch gar nicht so richtig wahrgenommen haben, weil da gab es drei Fernsehsender, da hat man tagsüber nie Fernsehen geguckt, da hat man abends sich zur Tagesschau getroffen, hat da vielleicht eine Sendung mal geguckt und dann war es das auch, ja, und vielleicht hat man morgens die Zeitung gelesen. So, aber da gab es dieses ständige, und das ist ja ein Riesenwettkampf geworden im Journalismus zwischen den einzelnen Zeitschriften, Zeitungen, Kanälen und so weiter, die sich ja alle überbieten müssen in Schlagzeilen. Früher war das dann mal die Bild-Zeitung. Ja, ich weiß noch, als ich als Schüler immer auf dem Bau gearbeitet habe, da kam dann mitten in der Mittagspause mal die Bild-Zeitung raus und da waren dann auch immer diese Wahnsinnsschlagzeilen. Und wenn ich dann die Bild-Zeitung gelesen hatte, muss ich sagen, von dem, was die Schlagzeile transportiert hatte, stand im Text dann nichts mehr drin. So, und heute, wenn du heute durch deine Timeline und so weiter scrollst, findest du ja nur knallharte Schlagzeilen, ja, alles ist Drama und schlecht und scheiße und wird schlechter und ne? Und das macht was mit dir. Ne? Du hast dann Verlustängste, du triggerst dein Angstsystem im Gehirn, muss ja nur latent sein.
Ja, vor allen Dingen, weil das, was du gerade sagst, wir hören ja immer nur die schlechten Nachrichten, was du gerade sagtest. Alles ist scheiße, alles ist doof, alles ist mies, immer nur Krise, Krise, Krise.
Ja, genau.
Und es gibt keinen Kanal, wo mal nur gute Nachrichten verbreitet werden, die hört man gar nicht. Und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele gute Sachen. Und wenn du immer nur schlechte Sachen hörst, das triggert, wie du sagst, natürlich dein Immunsystem, dein Stress im Kopf. Du machst dir dauernd nur Gedanken, deine Gedanken fliegen nur so durch den Kopf den ganzen Tag. Und das ist unglaublich.
Ja, und was ich damit sagen wollte, ich habe ja gerade gesagt, Vernachlässigung und Bevorzugung und im Stress wird eben das Immunsystem nicht bevorzugt. Ja, genauso wie die Verdauung nicht bevorzugt wird. Verdauung, deswegen haben auch viele, viele Verdauungsstörungen, weil sie eben unter chronischem Stress stehen. Und das ist dann am Ende vielleicht eben ein Nährboden für zum Beispiel die Entwicklung von Nahrungsmittel. Unverträglichkeiten, die vorher gar nicht da waren. Das heißt, es hat sich im Lebensstil etwas geändert, ohne dass ich das vielleicht bewusst entschieden habe, aber dadurch, dass sich vielleicht das Milieu in meinem Arbeitskontext sich verändert, der Druck vielleicht steigt oder was auch immer für Faktoren da eine Rolle spielen, macht das so schleichend mit uns immer mehr Stress. Diesen Stress kompensieren wir dann, manche mit Alkohol, manche mit Süßigkeiten, manche mit irgendwelchen Belohnungssubstanzen. Und wenn das dann plötzlich immer mehr wird, ja, ich habe letzte Woche von einem Arzt gehört, der sagte mir, seitdem man nicht mehr so viel Alkohol trinkt, sind deine ganzen Schmerzen weg.
Unglaublich.
Fand ich irgendwie ganz witzig, ja, also dass wir natürlich auch selbst, wenn wir vom Fach sind, ja, trotzdem natürlich auch Mensch sind. Und Menschen kommen halt in bestimmte Kaskaden rein. Ich meine, das Gesundheitswesen macht es für die Ärzte, Therapeuten und Pfleger und so weiter ja auch immer stressiger, weil dieser Druck immer weiter wächst durch dieses System, was ja getriggert ist durch große Aktiengesellschaften, die natürlich immer mehr da auch rauspressen wollen. Also musst du am Ende des Tages auch immer mehr aus den Leuten rauspressen und da frage ich mich schon sehr, sehr lange, Axel, wie lange sowas noch gut gehen kann, dass Leute gesund sind. Ich sehe jetzt, dass immer mehr auch Resilienz-Experten in die Firmen kommen, um da Resilienz-Workshops zu machen und so weiter, weil es halt heute tatsächlich notwendig ist, sozusagen ein neues Selbstmanagement aufzubauen, um halbwegs gesund zu bleiben und sich nicht permanent mit diesen ganzen Dingen zu befassen, die ja von außen immer auf unser Gehirn sozusagen eintrommeln, ja. Und du weißt es ja selber, wenn heute dich jemand anruft und du nicht binnen 2 Sekunden reagierst, dann ist er ja direkt sauer. Ja? Da muss ich ja manchmal tagsüber sagen, sorry, ich hatte gerade eine Beratung.
Genau, und vor allen Dingen auch deshalb auch bei uns, ne, wir sagen ja auch immer mit den ganzen Mails, die wir bekommen, man kann halt nicht auf jede Mail immer direkt reagieren, aber wir
Aber machen
versuchen
wir
es
doch.
natürlich, aber wir machen es auch. So, jetzt lass uns aber nicht abschweifen, lass uns nochmal zur Allergie zurückkommen und mal schauen, jetzt habe ich eine Allergie, wie wird sie diagnostiziert, was kann ich dagegen tun oder was macht erstmal die Schulmedizin, was kann man selber tun? Das sind alles so Fragestellungen, die ich habe, Jens. Fangen wir mal damit an, wie wird denn so eine Allergie diagnostiziert? Wie kommt ein Arzt dazu zu sagen, so, ja, jetzt hast du eine Allergie?
Ja, ich merke schon, du willst ein Buch darüber schreiben. Ich würde vielleicht vor der Diagnostik noch mal kurz die Immunologie ein bisschen beschreiben, damit man das mal so ganz grob verstanden hat. Also es gibt im Prinzip vier unterschiedliche Typen von Allergien, und die werden dann eben auch Typ 1, 2, 3 und 4 genannt. Sehr einfach. Der größte Teil, 90% aller Allergien, spielt sich beim Typ 1 ab. Das ist der Typ, der IgE vermittelt wird. Was ist IgE? IgE ist das Immunglobulin E, was wir produzieren, ja, was jeder Mensch in sich trägt und was ein Immunglobulin ist, was eigentlich ursprünglich mal für Endoparasiten gedacht war. Also Endoparasiten sind Würmer, Wurmeier und solche Mikroben, die sich, also pathogene Mikroben, die sich im Körper einnisten können und wofür wir ein Immunsystem haben mussten, damit sich diese Mikroben sozusagen nicht weiter ausbreiten und dann uns so infizieren, dass wir dann entsprechend auch krank werden. Deswegen gibt es überhaupt dieses IgE. Bei dem IgE ist es so, oder bei dem Typ 1 besser gesagt, da werden sogenannte dendritische Zellen aktiv. Diese dendritischen Zellen, die zum angeborenen Immunsystem gehören, die kommunizieren mit dem erworbenen Immunsystem, die informieren dann die sogenannten T-Helferzellen vom Typ 2, also die so abgekürzt sogenannten TH2-Zellen. Diese TH2-Zellen, die schütten dann wieder bestimmte Interleukine aus, das sind praktisch die Botenstoffe des Immunsystems, damit kommuniziert das Immunsystem hin und her und sagt, ja, wir brauchen jetzt aus der Polizeistaffel Köln-Porz nochmal ein paar Leute nach Müngersdorf, weil hier wieder randalierende Fußballfans mit den Kölnern sich auf der Stadionvorwiese streiten bzw. kloppen. Also da muss nochmal eine Hundertschaft her. So macht das Immunsystem auch. Wenn es also etwas Größeres gibt, dann wird kommuniziert, und das macht das Immunsystem eben mit diesen Interleukinen. Und da kommen sogenannte B-Lymphozyten, kommen dann zur Hilfe, und diese B-Lymphozyten, die produzieren dann spezifische IgE-Antikörper. Und diese sind eben spezifisch gegen bestimmte Allergene. Aber sie sind wiederum auch nicht so mega spezifisch, weil, wie wir gerade eingangs gesagt haben, okay, unser Organismus kennt mit Sicherheit Birkenpollen, weil es immer Birken gegeben hat auf diesem Planeten, vielleicht in den Anfangstagen des Planeten nicht, aber irgendwann, als es dann die ersten Wälder entstanden sind, dann gab es Bäume und Pflanzen, und dann später kamen ja erst die Menschen. Von daher haben wir immer zu tun gehabt mit diesen natürlichen Allergenen. Aber jetzt sind eben ganz viele Allergene, wie wir eingangs gesagt haben, dazugekommen. Und jetzt weiß im Prinzip, dieses Allergene sind praktisch nicht mehr so spezifisch, sondern reagiert eben auch auf andere Allergene. Und wenn diese IgEs aktiv werden, diese Antikörper, dann werden immer Mastzellen aktiv. Ja, weil die haben entsprechende Rezeptoren dafür, die werden dann aktiviert. Diese IgEs können sich auch jahrelang auf diesen Rezeptoren der Mastzellen befinden. Deswegen reagieren die dann natürlich auch jedes Jahr immer dann, wenn wieder die Birkenpolle aktiv wird, immer wieder zum gleichen Zeitpunkt. So, das ist das Problem. Deswegen müsste man theoretisch die IgEs sozusagen ausschleichen in den Mastzellen. Und das ist auch das, womit die meisten Leute dann ihre Probleme haben, nämlich mit Histamin. Wir sagen ja so flapsig Histaminintoleranz, was natürlich ein Schmarrn ist, weil eine körpereigene Substanz, dagegen kann man nicht intolerant sein. Aber wenn man eben viel davon produziert, dadurch, dass dieses IgE-System ständig dafür sorgt, dass Mastzellen Histamin ausschütten, Dann wird Histamin eben groß im Körper, es verbreitet sich systemisch. Wir haben viele Rezeptoren für Histamin und dann macht es ganz, ganz komische Symptome, ja, die überall im Körper sich zeigen können, im Herz-Kreislauf-System, im Gehirn, im zentralen Nervensystem. Wir können plötzlich Schwindel bekommen, wir können Übelkeit bekommen und viele Dinge, die wir vielleicht auch nochmal in einer eigenen Episode nochmal unter Histamin nochmal verdeutlichen sollten. Also das war der Typ 1. Dann gibt es den Typ 2. Das ist eine zytotoxische Antikörperreaktion. Zytotoxisch heißt, dass sofort sogenannte Gifte produziert werden, körpereigene Gifte, die dafür sorgen, dass so ein Allergen sofort unschädlich gemacht wird. Und die werden von unterschiedlichsten Immunzellen produziert. Dafür ist auch das Komplementsystem auch nochmal ein komplexes System. Vereinfacht ausgedrückt, klebt das sozusagen eine Briefmarke auf ein Allergen und sagt, okay, jetzt bitte, liebes Immunsystem, hier ganz gezielt und scharf darauf reagieren. Und wenn es diese Komplementbriefmarke nicht gibt, dann gibt es auch keine Zielscheibe und dann muss das Immunsystem darauf auch nicht reagieren. Dann gibt es den Typ 3. Das ist der die Immunkomplex vermittelte Reaktion. Da bilden sich also Antikörperkomplexe. Und diese reizen dann sozusagen wieder das Immunsystem. Vielleicht ein einfaches Beispiel in den Blutgefäßen, wenn man also zu hohe Blutzuckerspiegel hat und der Blutzuckerdruck ist sehr hoch, dann werden sogenannte Advanced Glycation Endproducts gebildet. Das heißt, Proteine verklumpen sozusagen mit Glukosemolekülen und bilden unlösliche Substanzen. Und diese unlöslichen Substanzen, die reizen dann wiederum das Immunsystem, in diesem Fall dann die Gefäßwände und können dort Entzündungen auslösen. Ich sage es mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Das ist also der Typ 3, der kommt nicht so häufig vor. Also Typ 1 ist der häufigste mit 90%. Typ 2 und 3 sind dann deutlich seltener anzutreffen. Aber was wir häufig antreffen, ist dann eben der Typ 4. Und der Typ 4 ist der zellvermittelte Spättyp. Also die Spätreaktion. Dazu gehören dann auch viele Umweltallergene, weil sich so eine Umweltreaktion, also eine Immunreaktion auf Umweltallergene sich so nach und nach Jahr für Jahr aufbaut. Und im ersten Jahr leicht, im zweiten Jahr dann nochmal schlimmer und bis zu einem bestimmten Peak, dann hält sich das ein paar Jahre und dann kann sich das auch immer mal wieder ein bisschen abbauen und zurückentwickeln. Es wird also nicht durch Antikörper induziert, der Typ 4, sondern durch T-Lymphozyten. Und bei den T-Lymphozyten gibt es sogenannte zytotoxische TH1-Zellen, also T-Helferzellen vom Typ 1. Und die erkennen sehr genau Antigene und schütten dann Zytokine wie TNF-Alpha, Interferon Gamma und so weiter aus. Und damit werden dann Makrophagen aktiv. Und die Makrophagen, ne, erkläre ich ganz gerne im Seminar auch immer als die Hooligans, die mit dem Baseballschläger kommen und dann erstmal um sich rumschlagen und dafür sorgen, dass infizierte Zellen eine Apoptose machen. Apoptose ist der Zelltod, also hier sterben Zellen ab, weil das Immunsystem sagt, lieber, dass wir die entsorgen, als wenn die hier noch länger Ärger machen. So, das sind also so die vier Immunreaktionen, die wir alle in uns tragen und wir merken in der Regel bei Allergien hauptsächlich Typ 1 oder dann eben den verzögerten Typ.
Und dann lass uns weitergehen jetzt. Wie wird's denn diagnostiziert und dann dementsprechend auch behandelt? Also du hast gesagt, Typ 1 ist am häufigsten 90%. Wie diagnostiziert man sowas? Wie sagt der Arzt jetzt einem, ja, dass du eine Allergie hast?
Ja, in der Regel geht man dann ja zum Allergologen und der macht dann so einen Pricktest, so einen Hauttest, ja, und gibt dann alle möglichen Substanzen in die Haut ein. Und dann sieht man, ob das Hautimmunsystem darauf reagiert oder nicht. Es gibt verschiedene Bluttests, wie zum Beispiel den Lymphozytentransformationstest, ein abgekürzt LTT, der auf alles Mögliche stimuliert werden kann. Das Wort fehlte mir. Ja, also ich Im Prinzip läuft das so ab, dass man weiße Blutkörperchen in eine Petrischale gibt und dann gibt man die Substanz dazu und schaut, ob dabei Zytokine, proentzündliche Zytokine ausgeschüttet werden. Und das kann man mit allem Möglichen machen. Ja, das kann man mit Allergenen machen, das kann man aber auch mit antiinflammatorischen Substanzen machen. Ja, zum Beispiel aus der Ernährung, die eher antientzündlich wirken. Von daher haben wir auch unsere Information. Also das wird der Allergologe machen, der Ernährungstherapeut oder Ernährungsberater würde dann eher eine Eliminationsdiät machen, würde schauen, okay, könnte vielleicht ein Allergen in XY Lebensmittel sein, dann würde man das halt eliminieren für eine gewisse Zeit, 3, 4 Wochen und würde das dann wieder integrieren und schauen, ob die Symptome dann wieder ausgelöst werden. Ja, das ist so die Strategie dabei. Ja, und viel mehr Diagnostik haben wir dann eigentlich gar nicht. Wenn jetzt ein Allergologe zuhört, der wird dann wahrscheinlich den Finger heben und sagen: Herr Frese, da haben Sie aber noch einiges vergessen. Klar, ich bin jetzt kein Allergologe, aber das sind so die Wesentlichen, ja.
Und ja, jetzt haben wir das diagnostiziert, jetzt wissen wir, dass wir eine Allergie haben. Den einen trifft es mehr, den anderen weniger. Was sind denn so die gängigsten Mittel, was man so gegen eine Allergie tun kann?
Ja, da kann man natürlich Ad-hoc-Maßnahmen treffen, die wir in der Schulmedizin finden. Aber die beste Möglichkeit ist eigentlich die Vermeidung, das Allergen vermeiden. Ja, also wenn ich mal bei meiner Allergie bleibe, die einzige, die ich habe, nämlich die Birkenpollenallergie, dann muss man meine Biografie kennen. Denn ich komme von der Nordsee und an der Nordsee ist sehr viel Wind, oft sehr viel Wind und es gibt keine Bäume. Ja, es gibt ein bisschen Wald, aber im Prinzip gibt es keinen Wald an der Küste. So bin ich mit Bäumen nicht aufgewachsen. Ich bin nicht am Waldesrand im Wald aufgewachsen, sondern an einer Küste, die, wir sagen ja in Ostfriesland immer ganz gerne, wo man dann Samstag schon sieht, wer sonntags zum Tee kommt. Ja,
Bei gutem Wetter.
ja, genau, weil man eben so weit.
Oft gibt's ja Nebel bei euch da oben.
Ja, dann ist es schlechter, genau. Aber wo eben plattes Land und keine Bäume, daher auch wenig Allergene. Von daher hat mein Immunsystem, und ich bin immer auf dem Land aufgewachsen, das auch nicht kennengelernt. Es hat erst die Allergene kennengelernt, als ich dann in die Stadt gezogen bin, als ich an den Waldrand gezogen bin. Und vor einigen Jahren, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, da bin ich an den Stadtwaldrand gezogen, und zwar direkt 100 Meter Entfernung. Und dort hatten wir eine Wohnung, da waren vor dem Haus 3 oder 4 Birken und direkt am Schlafzimmer waren auch 2 oder 3 Birken. Und dann konntest du Anfang April, Mitte April sehen, dass die ganzen Autos waren alle richtig gelb belegt mit diesen Birkenpollen. Und da hat sich meine Allergie entwickelt. Dann bin ich halt nochmal umgezogen und an einen anderen Waldrand, wo es keine so viele Birken gibt. Und hier ist das deutlich, deutlich weniger. Also ich merke das schon. Ich habe dann auch immer so 2, 3 Wochen, wo ich ein bisschen kämpfe und manchmal muss ich auch ein Cetirizin oder eine Lorano nehmen, wenn der Juckreiz zu stark wird. Aber ich weiß ja, dass das dann aufhört. Und wenn ich es jetzt noch schlauer machen würde, dann würde ich einfach mich in diesen 3 Wochen einfach verabschieden und sagen, ich ziehe mal 4 Wochen an die Nordsee und dann hätte ich gar kein Problem. Also das wäre Behandlungsmethode Nummer 1. Jetzt wird der ein oder andere Hörer sagen, naja, Herr Frese, das ist ja jetzt sehr, wie soll ich sagen, für mich nicht umsetzbar. Ich kann jetzt nicht einfach hier ausziehen und mach mal 2 Monate Mallorca oder so. Klar, dann haben wir natürlich schulmedizinische Möglichkeiten. Wenn man jetzt an das Histamin denkt, da gibt es Antihistaminika, die extrem schnell wirken. Die sind inzwischen auch so gut, dass man davon nicht mehr so elendsmüde wird, wie das vor 10 Jahren noch der Fall war. Dann kann man gegen die Entzündung kann man Kortikoide geben, also entzündungshemmende Mittel. Wenn man das über eine kurze Zeit macht, ist das sicherlich auch, ja, hat das sicherlich mehr Nutzen als Risiken. Und da gibt es mittlerweile eine Substanzklasse, die Leukotrienmodifikationen betreiben, also die dafür sorgen, dass bestimmte Entzündungsmediatoren, die bei dieser allergischen Reaktion ausgeschüttet werden, dass die praktisch runtergedämpft werden und damit wir die Entzündung nicht so stark merken. Bei ganz schlimmen Fällen oder bei schlimmeren akuten Fällen, da gibt es dann auch heutzutage sogenannte monoklonale Antikörper, ja, die dann praktisch an dieses Allergen binden können und damit die Bindung an unser Immunsystem unterbinden. Da, die bekommen dann so schöne Namen wie Omalizumab, ja, oder Xolair auch genannt. Ich habe gerade eine Patientin, die überlegt, oder eine Kundin, die überlegt, das sich von ihrem Arzt geben zu lassen, weil einfach die Allergiesymptome gerade so schlimm sind, dass das keine richtige Lebensqualität hat. So, das kann man dann sicherlich mal machen in Abwägung aller Nutzen und Risiken, aber das ist dann so am Ende der Fahnenstange.
Du hast es auch erwähnt, den Darm auch da mal hinzuschauen, vielleicht auch mal zu entgiften, ist auch nicht die schlechteste Idee.
Ja, und der liebe Gott hat ja nicht umsonst den Großteil der Immunpolizei dorthin beordert, weil es eben ein Tatort ist, ja, ein Tatort, wo jeden Tag Allergene landen. Und wenn wir jetzt den Darm uns anschauen von Kindern ohne Allergien im Vergleich zu Kindern mit Allergien, dann sehen wir da große Unterschiede, vor allen Dingen in der Diversität, also in der Bakterienvielfalt. Beim Darm wissen wir zum Beispiel heute, da man da inzwischen sehr, sehr viel Studien macht, na, wenn man jetzt Erwachsene zum Beispiel mit Rhinitis, also die eine ständig laufende Nase haben aufgrund von Pollen und dann kommen die ganzen Gräser dazu im Sommer und so weiter, die haben zum Beispiel eine andere Mikrobiomzusammensetzung als Nicht-Rhinitis-Patienten. Und was wir auch sehen, ist, dass wenn man im frühen Kindesalter eine geringe Diversität aufbaut, dass dann die Wahrscheinlichkeit einer IgE-Sensibilisierung im Erwachsenenalter höher ist. So, das spricht dafür, was ich in meinen Seminaren immer zu meinem Seminarteilnehmer immer wieder sage. Wir brauchen viel mehr Experten, ja, die Menschen betreuen, die gerade für die nächste Generation sorgen. Also Mütter, die schwanger sind, die häufig ja auch überfordert sind mit den vielen Informationen, ja, die kommen dann zum ersten Mal in diese Verantwortung, auch für ein anderes, in Anführungsstrichen, Lebewesen Verantwortung zu tragen, wollen natürlich alles richtig machen, lesen sich jetzt kreuz und quer durch die Ernährungsbücher und, ja, und besorgen sich Online-Kurse und gehen da komplett einmal durch. Da ist unheimlich Beratungsbedarf, weil wir schon vom Anfang des Lebens oder gerade am Anfang des Lebens eben unheimlich viel programmieren können für den Rest des Lebens dieses kleinen neuen Ankömmlings hier auf unserem Planeten. Und deswegen werden die Allergien auch im Prinzip schon im Mutterleib und dann in der Phase danach schon programmiert. Denn wir kommen ja relativ nackt auf die Welt. Nackt, nicht im Sinne davon, dass wir keine Klamotten tragen, sondern dass wir eben kein Immunsystem haben. Und das Immunsystem eines Säuglings, eines Frischgeborenen, ist halt 100% abhängig von der Muttermilch. Und je nachdem, wie hoch die Qualität der Muttermilch ist, bildet sich eben entsprechend auch die Qualität des Immunsystems aus. Da spielt natürlich auch Kaiserschnitt zum Beispiel eine große Rolle oder frühere Antibiotikagaben. Also wenn hier schon das sehr zarte Mikrobiom von einem Säugling ja schon gestört oder zerstört wurde oder es gar keine Schleimhautimprägnierung durch den normalen Geburtskanal bekommen hat, also wenn hier per Kaiserschnitt entbunden wurde, dann haben wir da Defizite. Und diese Defizite können sich dann auch später im Leben immer noch zeigen. Und ja, und jetzt komme ich zum Bauernhof.
Jetzt kommen wir zum Bauernhofeffekt, und zwar bei den Kindern, die halt nicht in der Stadt, sondern auf dem Bauernhof aufwachsen. Bei denen zeigt sich halt auch eine größere Diversität in ihrem Darm, in den Darmbakterien und dementsprechend auch ein höherer Immunschutz.
Ja, ich habe mich da mal für interessiert, weil ich mich mit dem Thema mal intensiv auseinandergesetzt habe. Und dann bin ich auf so eine Forschungsgruppe aus Österreich getroffen und habe die auch mal angerufen und habe gefragt, ob die nicht mal für ein Video zur Verfügung stehen könnten. Und dann hat eine dieser beiden Professorinnen, die ein Produkt auch entwickelt haben auf dieser Ebene, auf ihrer Forschung, hat sich dann auch bereit erklärt und hat das alles ganz cool damals erklärt. Also auf der Basis dieses sogenannten Bauernhof-Effektes. Da haben die eben geforscht und haben gesehen, erstmal epidemiologisch, dass das Risiko für Allergien, Asthma und andere atopische Erkrankungen bei Bauernhofkinder wesentlich geringer ist als bei Kindern, die in der Stadt groß werden. Und da hat man dann eben gegrübelt, woran kann das dann liegen? Und ist dann natürlich auf die Mikroben gekommen, ja, auf das Mikrobiom und auf die Mikroorganismen und hat dann gesehen, dass also wenn es eine verstärkte Exposition mit bestimmten Mikroben aus der Umwelt mit unterschiedlichsten Tierarten und so weiter gibt, dass dann das Immunsystem besser eingestellt wird und weniger Allergien sich im Erwachsenenalter ausbilden. Also wenn man, ich sag's mal ein bisschen plattdeutsch, wenn man im Pferdestall aufwächst oder wenn man im Kuhstall aufwächst, ja, also wenn die Mutter, die ist Bäuerin und die muss morgens um 6 Uhr raus und nimmt ihr Kleines sozusagen mit in den Stall, dann ist das eine perfekte Imprägnierung für den Rest des Lebens. Ja. Und das hat wahrscheinlich mit vielen dieser, und das haben die damals auch untersucht, die sind dann auch in die Ställe gegangen und haben geguckt, was passiert da in der Raumluft, ja, was ist da anders wie im Büro. Und haben dann gesehen, dass da viele Mikroorganismen unterwegs sind, die wir dann inhalieren, die wir vermutlich sogar brauchen, um unser Immunsystem dann entsprechend zu schulen, die wir im Büro überhaupt gar nicht haben. Und daraus hat sich dann, beziehungsweise war vorher auch schon der Fall, aber diese Hygienehypothese entwickelt, nämlich dass wir heute so viel Hygiene betreiben, ja, also wir heute eine praktisch eine Sagrotan-Umwelt um uns herum gebaut haben und alles immer, du kannst es auch immer in diesen ganzen Lebensmittelgeschäften beobachten, wie oft da einer mit antimikrobiellen Substanzen über die Glasscheibe geht, ja. So, ich frage mich dabei immer, ob die denn auch wirklich wissen, dass das nicht ganz so cool ist für die Lebensmittel, die da drunter liegen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man den Lappen, wenn man da vorher die Toilette mit sauber gemacht hat, ist das,
Okay, das wäre dann
ist der,
nochmal verschärft, ja.
wird das nochmal verschärft. Okay.
Ja, aber das ist auf jeden Fall Fakt, dass das so ist. Und darauf hat sich dann eben diese Forschung bei denen entwickelt. Also der Kontakt mit Bakterien, Pilzen und Viren ist zwingend notwendig. Zwingend notwendig, dass wir ein gutes Immunsystem aufbauen. Und was diese Damen dann auch gesehen haben, es waren also zwei Frauen, die da geforscht haben, dass ein Molekül, ein Protein in der Muttermilch offensichtlich eine Rolle spielt und das heißt Beta-Lactoglobulin. Und dieses Beta-Lactoglobulin, wenn man das mit der Muttermilch ausreichend, sagen wir mal, mindestens 6 Monate bekommt, dann wird das ja auch aufgenommen. Aber wenn wir früh abstillen oder abgestillt werden muss, warum auch immer, weil die Mutter krank ist, weil sie vielleicht eine Brustdrüsenentzündung hat oder whatever, dann findet dieser Übertrag eben nicht statt. Und die Forscher haben gesehen, dass dieses Protein eine ganz wichtige Botensubstanz ist praktisch, also ein Transportmolekül ist, zum Beispiel für Eisen. Weil dieses Protein transportiert Eisen zu den Immunzellen und die Immunzellen brauchen Eisen dann zum Beispiel auch, um eine Histaminreaktion zu hemmen. Und das war für die Grundidee, da zu überlegen, ob man nicht daraus irgendeine, ja, eine Pille oder was auch immer bauen kann, die praktisch dieses Beta-Lactoglobulin, abgekürzt BLG, bestückt sozusagen, also belädt mit Eisen und vielleicht dem einen oder anderen Substanz, wie zum Beispiel Zink und Ähnliches, was da enthalten ist, um letztendlich die Immunsystem Zellen ganz gezielt, ja, zu beladen, dass im Infektionsfall oder im Allergenfall diese Histaminreaktion nicht so extrem ausfällt, dass also praktisch die Mastzelldegranulation, wie man in der Fachsprache sagt, dass die deutlich gemindert ist, dass man die IgE-Bildung deutlich reduziert und daraus hat sich dann der sogenannte Immunobon entwickelt. Die haben also so eine Lutschpastille sozusagen entwickelt, die man in jeder Apotheke bekommt. Ich habe sie selber noch nicht getestet. Wollte das immer mal machen. Jetzt habe ich es aber schon wieder verpasst, weil, und das haben die Forscherinnen mir damals erklärt, man muss das früh genug anfangen, sonst funktioniert es nicht. Also jeder, der jetzt denkt, Mensch, ich habe eine Allergie, eine akute, ich renne jetzt mal in die Apotheke, wo ist der Immunobon? Man muss sich darauf vorbereiten. Man braucht so etwa 4 bis 6 Wochen, bis sich das einschleicht und dann die Immunzellen offensichtlich dann sich so stark aufgeladen haben, dass sie dann mit weniger Immunreaktion reagieren. Lass mich noch einen Satz ergänzen. Die haben natürlich Studien gemacht. Also Wissenschaftler gehen ja nicht einfach nur mit einer Pille raus, sondern die haben vorher eben eine gewisse Forschungszeit hinter sich. Und die haben gesehen, dass der Nasenfluss sich dadurch deutlich reduziert bei der Gruppe, die die Substanz gelutscht haben. Und dass der Heuschnupfen um 35% zurückgegangen ist. Und das ist eine ganz wichtige Information, nicht bei einem spezifischen Allergen, sondern bei allen Allergenen. Das heißt, diese Pille wirkt sozusagen allergenunspezifisch und kann für alle Allergiethematiken letztendlich genutzt werden. Wie gut es funktioniert, weil müsste man jetzt vielleicht auch nochmal in die Forschung gucken, ob die das inzwischen auch weiter untersucht haben. Aber wie ich finde, eine sehr interessante Idee, weil wir nutzen ja diese Idee zum Beispiel auch bei Impfstoffen. Da sorgen wir auch dafür, dass so eine Transport, ein Transport, in diesem Fall kein Eiweiß, sondern eine Fettsäure, ja, die das praktisch liposomal umhüllt, diese Substanz, weil sonst würde unser Immunsystem das eben zerstören. Und so wäre es mit Eisen auch. Wir würden Eisen dann gar nicht aufnehmen. Wenn wir das aber kombinieren mit einem Protein, mit Beta-Lactoglobulin, dann ist es eben so, dass es offensichtlich aufgenommen wird und dann praktisch wie so ein trojanisches Pferd in den Körper überführt wird. Weil sonst würde vielleicht der Darm sagen, nee, Eisen lieber nicht, das ist proentzündlich, lassen wir mal raus. Und so klappt das offensichtlich deutlich besser.
Die Informationen werden wir natürlich alle in den Shownotes bereitstellen. Da könnt ihr gerne jederzeit reinhören. Jens, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, wir haben einen großen, breiten Überblick über das Thema Allergien gegeben. Und von daher machen wir für heute da mal Schluss. Wir könnten noch viel weitermachen. Du hast es gesagt, vielleicht nehmen wir uns das ein oder andere Thema noch mal raus. Wir hatten angesprochen Nahrungsmittelallergie, dass wir da vielleicht noch mal ein extra Thema zu machen. Werden wir bestimmt noch mal bei Gelegenheit tun und das auch vorbereiten. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, wie immer. Und gerne dürft ihr uns weiterempfehlen. Macht Werbung für uns. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund und bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.